Heute geht es um Mückenstiche, Mundgeruch und Akne nach der Einnahme von B12-Vitaminen. Herzlich willkommen zur DocFleck-Sprechstunde.
Genau, die DocFleck-Sprechstunde ist geöffnet. Legen wir los.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin, Rheumatologie und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Kirsten Frintrop, Redakteurin und Co-Host dieses Podcasts. Willkommen zurück. Und auch hier nochmal kurz der Hinweis, dass wir die E-Mails hier in dieser Sprechstunde etwas einkürzen, damit möglichst viele drankommen können. Anne, liegen eure E-Mails aber natürlich immer in voller Länge vor. Und dann würde ich sagen, bitten wir auch unsere erste Patientin herein. Das ist Maja aus dem Rheinland. Liebe Dr. Anne Fleck, Sie erwähnten mal, dass ein Cortisol-Ungleichgewicht vorliegen kann, wenn man immer wieder stark anschwellende Mückenstiche hat. Das ließ mich aufhorchen, denn ich bin seit meinen 20ern allergisch. Es gab schon einige Urlaube, bei denen ich aufgrund der Schwellungen und Schmerzen zum Arzt musste und dann meist ein Antibiotikum bekam. Mit Phenistiltropfen und dem Hitzestick kann ich mittlerweile oft Schlimmeres verhindern. Trotzdem achte ich bei der Wahl des Urlaubsortes nun immer auf potenzielle Mückengebiete und das schränkt mich schon ein. Ich bin 44 und seit 2 bis 3 Jahren in der Perimenopause mit Progesteroneinnahme und mein Cortisolspiegel lag vor einem Jahr im Normbereich. Könnten Sie den Zusammenhang von Cortisol und der Reaktion im Körper auf Mückenstiche etwas weiter erläutern? Vielleicht ergeben sich für mich neue Zusammenhänge und Therapien oder Nährstoffmangel, die ich bislang noch nicht beachtet habe.
Ja, erstmal vielen Dank an die liebe Maja für diese spannende Frage und den Zusammenhang. Eins möchte ich mal noch von hinten nach vorne aufzäumen, was man wissen muss. Mückenstiche sind ja Teil einer Histaminausschüttung. Also die Reaktion ist ja histaminbedingt. Und die Einnahme von Hormonersatztherapie wie Progesteron ist ein starker Histamintreiber. Das heißt, das muss man wissen. Ich hatte gerade gestern eine Patientin in der Praxis, die eine hohe Progesteroneinnahme zur Nacht verordnet bekommen hat und jetzt immer morgens aufgewacht ist und ihr ganzer Körper vibriert. Und sie konnte sich das nicht erklären. Und gerade nachts hat man mitunter auch mehr Histamin-Thematik. Das kann also unter Umständen, wenn man merkt, dass man histaminähnliche Probleme hat, jetzt nicht nur nach einem Mückenstich, zum Beispiel Migräne oder auch Reizdarmbeschwerden oder Müdigkeitsflash oder ein Blutdruckabfall. Das sollte man beobachten, weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein Appell, auch dass Hormontherapien immer sorgsam individuell kontrolliert und abgestimmt sind und nicht inflationär. Also das nur mal so als Anmerkung, weil ich glaube, das ist ganz wichtig und noch viel zu wenig bedacht, auch in der Verordnungspraxis von den Hormontherapeutika. Jetzt noch mal, was sie beschreibt, ist ein klassisches Bild und zwar einer stark übersteigerten lokalen Reaktion auf diese Mückenspeichelproteine. Der Mückenstich selbst ist jetzt nicht eine Allergie im klassischen Sinne, aber es kommt zu einer massiven Histaminfreisetzung aus den Mastzellen und dadurch zu einer Entzündungsreaktion. Das Histamin lässt die Gefäße durchlässig werden und das bedingt diese extreme Schwellung, die Hitze und den Schmerz. Und jetzt zu der Frage mit dem Cortisol-Zusammenhang. Cortisol ist unser wichtigstes Stress- und Entzündungsbremshormon. Und bei einem Ungleichgewicht, zum Beispiel trotz normalen Morgenwert, vor allen Dingen in der Perimenopause mit dem schwankenden Progesteron, da kann diese dämpfende Wirkung des Cortisols auf das Immunsystem nachlassen. Und was passiert dann? Die Mastzellen reagieren dann einfach sehr überschießend auf einen harmlosen Reiz, wie so ein Mückenspeichel. Und kommt dann noch chronischer Stress dazu, schlechter Schlaf oder auch eben diese hormonellen Umstellen, dann kann sich dieser Effekt massiv verstärken. Und auch wenn jetzt ein einzelner Morgencortisolwert bei einer Messung im Normbereich liegt, in dem Fall wäre ein Speicheltagesprofil aus meiner Erfahrung etwas ausschlussreicher. Und was sind jetzt so neue Ansätze für unsere liebe Hörerin? Ich vermute, sie hat ein Histaminproblem. Das würde ich jetzt gar nicht so hochhängen, aber das sehe ich auch oft in der Praxis und gerade bei Frauen in der Perimenopause sehr oft. Sie sollte auch darauf achten, dass sie Nährstoffe, die wichtig sind für die Mastzellstabilisierung, auf dem Radar hat. Das bedeutet eine gute Vitamin-C-Versorgung, also auch hochdosierte Vitamin-C-Versorgung, 500 Milligramm, 1000 Milligramm, 1,5 Gramm, bei höheren Dosen auch bitte ärztlich abgesprochen, zum Beispiel gepuffertes Vitamin C oder verästertes Vitamin C, weil die bioverfügbarer sind, und auch Quercetin, eine Substanz, die mastzellstabilisierend wirkt und immunologisch interessant ist, zum Beispiel in Dosen von 500 Milligramm bis 1,5 Gramm. Und wie gesagt, zum Progesteron, das kann sie ja auch mal für sich selbst hinterfragen und alle, die das auch betrifft, gerne auch individuell. Es wirkt oft stabilisierend, aber bei manchen und gar nicht so wenigen verstärkt es Histaminprobleme. Und ich würde ihr empfehlen, vor Reisen auch prophylaktisch neben den Maßnahmen, die sie schon macht, das jetzt zu bedenken und auch ein Antihistaminikum der neueren Generation einzupacken, sowas wie Cetirizin oder Loratadin. Und ich würde mit Quercetin starten. Sie kann natürlich auch, wenn sie jetzt noch das i-Tüpfelchen wissen will, über eine histaminarme Ernährung und Stressmodulation mit Sicherheit die Symptome noch verbessern.
Dankeschön. Dann sagen wir die nächste bitte.
Ja, das genau.
Hörerin Isabel. Liebe Frau Dr. Fleck, Ihre Rezepte aus dem Buch Energy sind für mich und meine Gesundheit aktuell ein absoluter Gamechanger. Das ist ja erstmal schön. Ich bin wirklich begeistert von der Sättigung trotz der relativ kleinen Menge und dem Zugewinn an Wachheit. Ich esse aber kein Fleisch und wollte wissen, ob Sie mir eine Fleischlos-Alternative für die Dinner-Rezepte geben könnten. Durch was könnte ich denn das Hähnchenbrustfilet und das Lamm ersetzen? Das ist eine schöne Frage, ja.
Ja, so bezaubernd und ganz, ganz lieben Dank für die Wertschätzung. Energy war ja auch ein Buch, was mich Jahre Arbeit gekostet hat und wo ich mich so freue, dass es immer noch so viele Menschen bewegt und auch so vielen Menschen geholfen hat. Und da sind auch spannende Rezepte drin. Übrigens versuche ich ja in meinem Ansatz auch die Rezepte so zu formulieren, dass sie jeder auch nach seinen Vorlieben und Verträglichkeiten switchen kann. Wer sich für sowas interessiert, den lade ich auch ein, bei docfleck.de mal zu schauen oder sich ein Newsletter anzumelden. Da gibt es wirklich so spannende, tolle Rezepte und Impulse mit diesen Switch-Möglichkeiten. Dass man auch nicht denkt, oh, das ist jetzt super, aber wie kriege ich denn das jetzt hin? Ja? Mhm. Und was ich ihr jetzt empfehlen würde, weil ja die Docfleck-Methode steht ja auch für kleiner Hebel, große Wirkung, einfach und mit Genuss, zum Beispiel für die Alternative von Geflügel, ist zum Beispiel eine tolle fleischlose Alternative fermentierter Tofu oder Tempeh oder Kichererbsen-Linsenpuffer. Seitan ist allerdings ein Weizeneiweiß, hat eine fleischähnliche Textur. Oder man kann auch mit Quark oder Hüttenkäse Hanfsamen cremige Konsistenzen erreichen. Oder bei Lamm bin ich immer ein Fan auch von Pilzen. Also Pilze, Fleisch des Waldes ist so ein tolles Lebensmittel. Auberginen und wer es noch nicht probiert hat, auch Jackfruit. Ja, ist spannend, gut gewürzt, ja. Und angebraten, kriegt man inzwischen in den Drogerien, ist weit verbreitet, ist ein toller Fleischersatz und auch so eine Mischung aus roten Linsen und auch Nüssen und Kernen. Also ich finde immer, ein Rezept sollte einen gewissen Pep haben. Es sollte Spaß machen und deswegen, wenn man auch jetzt egal, ob man eine fleischfreie oder mit Fleischvariante für sich wählt, die Gewürze, die Kräuter und eine gute Kombination mit einem hochwertigen Fett, darauf ist ja in meinen Rezepten auch immer Wert gelegt. Deswegen gibt es auch in meinen Rezepten jetzt nicht eine klassische Variante mit gebratenem Rapsöl, weil man einfach weiß, wenn ein Öl Omega-3-Fettsäuren hat, sollte man es nie, nie, nie erhitzen. Auf solche Details lege ich in der Rezeptentwicklung wahnsinnig viel Wert. Und insofern hoffe ich, dass sie mit diesen Tipps noch viel weiter segeln kann und bitte sie auch, dass sie und alle, die uns zuhören, auch das Buch Energy und Energy in 5 Minuten gerne weiterempfehlen, weil es so viel Wissen transportiert.
Wir unterbrechen kurz für eine Werbepause. Für unseren Podcast recherchieren Anne und ich immer sehr intensiv, vom Darmmikrobiom bis hin zu stillen Entzündungsprozessen. Und dabei ploppt immer wieder dieser eine Punkt auf, unsere Mundgesundheit. Unser orales Mikrobiom, also alle Bakterien in unserem Mund, spielen eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht im ganzen Körper. Ihr kennt das aus unserem Podcast, die Mund-Darm-Achse. Und genau hier setzt unser heutiger Werbepartner an, Natch. Bioactive Oral Care aus Berlin. Die machen Zahnpflegeprodukte, also Zahnpasta und Mundspülung, und zwar als Tabs. Das ist doch mal cool. Sehr innovativ und mit bioaktiven Inhaltsstoffen wie Hydroxyllapatit, das ist die biomimetische Alternative zu Fluorid, und hilft den Zahnschmelz zu remineralisieren. Und Postbiotika, die unterstützen unser Mikrobiom im Mund. Natch verzichtet ganz bewusst auf aggressive oder fragliche Inhaltsstoffe und setzt stattdessen auf funktionelle, wissenschaftlich fundierte Alternativen. Es soll also nicht unser orales Milieu wegdesinfiziert werden, sondern es soll unterstützt und ein gesundes Gleichgewicht im Mundraum gefördert werden. Gerade wenn wir uns mit systemischer Gesundheit oder stillen Entzündungsprozessen beschäftigen, wird klar, wie wichtig das ist. Habt ihr schon mal eine Mundspülung in Tab-Form benutzt? Also für mich ist das total neu, aber Zahnpasta-Tabs, die habe ich selbst schon ausprobiert. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert, aber erstmal die Vorteile von den Tabs. Keine Konservierungsstoffe, um die Paste flüssig zu halten, und keine weiteren unnötigen Zusatzstoffe. Außerdem spart ihr die Plastikverpackungen, die auslaufen können. Also ich finde das gut, und Natch ist für diese Tabs mehrfach ausgezeichnet worden. Die haben eine super hohe Kundenzufriedenheit, und es gilt eben der ganzheitliche Ansatz, dass unsere Gesundheit im Mund losgeht. So, und jetzt, wie genau funktionieren die Tabs? Zum Beispiel die Professor Dr. Schaman Zahnpasta Tabs werden einfach mit den Vorderzähnen zerkaut, der Speichel kreiert dann eine cremige Paste und die Zahnbürste schäumt schön auf. Ganz normal putzen, ausspucken, fertig. Und bitte ohne Wasser. Bei den Bombastic Mouthwash Tabs, also eine der Mundspülungsformeln, läuft's ganz ähnlich. Ein Tab im Mund zerkauen, durch den Speichel wird die Formel aktiviert und dann ein paar Minuten im Mund hin und her bewegt, fertig. Zahlreiche Natch-Kunden berichten von sehr viel weniger Zahnstein, geringerer Empfindlichkeit der Zähne und auch von deutlichen Verbesserungen bei Entzündungen. Wenn ihr eure Mundpflege auf das nächste Level heben und ausprobieren wollt, wie gut sich Mundhygiene mit diesen neuen Tabs anfühlen kann, dann findet ihr die bioaktive Zahnpflege von Natch unter www.natchlabs.com. Und mit dem Code BESSERPUTZEN, zusammen und groß geschrieben, gibt's 10% aufs gesamte Sortiment. Unterstütze dein orales Mikrobiom, denn Gesundheit beginnt im Mund. Unsere nächste Hörerin hat das Buch auch gelesen. Lydia ist dran. Hallo Doc Fleck, ich lebe nach der Energy-Methode und ich bin total begeistert. Trotzdem ist ein Vitamin-B12-Mangel bei mir aufgetreten, vielleicht auch, weil ich die Antibabypille nehme. Mein B12-Wert war nur 146, Symptome habe ich keine, außer Gereiztheit. Leider habe ich durch die B12-Supplemente Akne bekommen. Das betrifft wohl viele, die B12 nehmen. Ich musste nach 13 Tagen abbrechen. Wie kann ich B12 erhöhen, ohne dass die Akne ausbricht? Und sollte ich dreimal pro Tag eine kleine Portion Fleisch essen oder gibt es einen besseren Weg?
Also diese Frage habe ich so geliebt, und zwar das Spannende ist, dass ich quasi jetzt unmittelbar im privaten Umfeld Folgendes gestern Abend bei einer lieben Freundin erlebt habe, die ein neues Vitamin B12-Präparat ausprobiert hat, und plumps hatte sie einen Tag später einen Pickel, und sie sagt, ich habe seit 25 Jahren keinen Pickel. Sie wollte meinen Rat, weil sie hat mich gesehen und es sah so lustig aus. Und dann habe ich gesagt, also Punkt 1, das B-Vitamin scheint ein gutes B-Vitamin zu sein. Da scheint das drin zu sein, was auf der Packung draufsteht. Das ist ja auch nicht immer garantiert, ne, weil das sind ja Lebensmittel, da sind Schwankungen sogar zulässig. Das ist ja das Schlimme. Und das Klassische ist, warum man bei Vitamin B12-Substitution Akne bekommen kann, ist, wenn man einen Biotinmangel hat. Und der Biotinmangel wird viel, viel, viel zu selten angesprochen. Er wird viel zu sehr ignoriert. Dabei ist Biotin, ist übrigens ein Vitamin B7, ein ganz wichtiges B-Vitamin für die Funktion nicht nur von Haut und Schleimhaut, sondern auch für die Funktion der Mitochondrien. Ich finde es geradezu, untertrieben gesagt schlimm, wenn auch Biotin auch manchmal so, es wird so maßlos unterschätzt. Und jetzt wird es ganz, ganz spannend, weil wenn wir den Podcast gestern aufgezeichnet hätten, hätte ich nicht diese Geschichte. Ich habe dann gesagt, du hast einen Biotinmangel und habe ihr aus meinem Regal einfach eine hochdosierte Biotin-Präparat gegeben. Und heute früh ist sie aufgewacht und der Pickel war so gut wie kaum noch sichtbar. Also ich muss jetzt sagen, das ist jetzt Patientin 1, wo ich sowas gemacht habe. Ich persönlich nehme fast jeden Tag ein gutes B-Komplex-Präparat, wo ein bisschen Biotin ist, nehme aber so doch auch wegen meiner Nägel, die sonst gern splittrig werden, auch Biotin ein paar Mal die Woche höher dosiert, auch wegen meiner Mitochondrien und Nagelgesundheit. Ich finde das bemerkenswert. Also ich werde berichten. Und das ist aber die Ursache. Das heißt, wenn sie jetzt anfängt, ihren Biotinwert auszugleichen, sollte die Akne besser werden. Natürlich muss man auch gucken, ob sie noch andere Faktoren hat, die die Akne begünstigen können. Zum Beispiel eine Unverträglichkeit von Milcheiweiß, aber es scheint ja nicht so zu sein. Und die Antibabypille ist ja leider ein Nährstoffräuber, nicht nur für die B-Vitamine. Und was könnte ich hier noch empfehlen als Ausweg ohne Akne-Risiko? Ja, natürlich kann man überlegen, auch über die Ernährung mehr B-Vitamine zuzuführen, über tierische Produkte. Auch ein Ei ist ein Weg und ab und zu Fleisch, wenn sie mag. Aber man kann auch schauen, dass sie die Menge des Vitamin B12 im Blick hat. Es gibt ja verschiedene Dosierungen. Also dass sie eher niedriger dosiertes Präparat nimmt, so bis 250 Mikrogramm Methylcobalamin zum Beispiel pro Tag und nicht 1000 Mikrogramm auf einmal. Und ich würde immer auch empfehlen, es gibt auch aktivierte B-Vitamin-Komplexe, wo aktiviertes B6 drin ist, aktivierte Folsäure. Also das ist ja auch ein Unterschied, wo nur B6 draufsteht und Folsäure. Das sind eigentlich Nahrungsergänzungen, die nicht optimal im Körper dann ankommen. Und so würde ich mich dem Ganzen nähern. Das heißt, sie muss jetzt nicht zwingend Obelix werden. Ja, das ist jetzt auch nicht die allerbeste Formel. Sie sollte natürlich vielseitig essen und auch gerne ab und zu mal ein Stück Fleisch, wenn sie mag, auch von einem guten, glücklichen Tierchen. Aber besser ist wirklich der Weg, eine kontrollierte, niedrig dosierte Substitution und auch regelmäßig kontrollieren lassen, nicht nur den B12-Wert, sondern in dem Fall den Holotranscobalamin-Wert, die Methylmalonsäure und das Homocystein. Das sind die Sachen, die ich kontrolliere, weil das B12 da nicht allein aussagekräftig ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihre Akne mit diesen Tipps und vor allen Dingen auch dem Tipp, Biotin zeitgleich zuzuführen, ausbleibt oder deutlich geringer wird. Und ich wäre mal gespannt, was uns Lydia dann mal schreibt. Alles Gute!
Als nächstes ist Sandra dran, die unseren Podcast übrigens auch schon sehr oft weiterempfohlen hat. Vielen Dank dafür. Sie hat ein richtig unangenehmes Problem, denn sie leidet seit Jahren unter Mundgeruch. Dazu hat sie eine hohe Infektanfälligkeit, Herpes und eine Neurodermitis am Mund. Sie ist in den letzten Monaten sehr oft erschöpft gewesen, schnell müde und unkonzentriert. Die Hausärztin hat festgestellt, dass Sandras Leukozytenwerte in den letzten Monaten immer unterm Normwert waren, auch die Neutrophile. Sandra schreibt, ich vermute, dass ich ein gestörtes Darmmikrobiom habe und das für meine Beschwerden verantwortlich sein könnte. Das ist psychisch sehr belastend für mich. Ich habe nämlich viel mit Menschen zu tun und es ist mir wirklich sehr unangenehm, wenn ich die Reaktionen auf meinen Mundgeruch erlebe. Ich habe zahnärztlich alles ausschließen lassen. Ich reinige meinen Mund sogar mit Zungenreiniger, denn ich habe einen weißen Belag auf der Zunge. Seit circa 8 Monaten trinke ich keinen Alkohol mehr und versuche, Zucker zu vermeiden. Für November steht dann eine Magenspiegelung an. In meiner Hilflosigkeit bin ich zur Heilpraktikerin, die ein umfangreiches Blutbild gemacht hat. Sie vermutet das Mastzellenaktivierungssyndrom. Seit der Therapie mit einem pflanzlichen Mittel mit Myrrhe, Kaffee und Kamille und anschließender Darmaufbaukur ist mein Mundgeruch nur noch ganz selten, zum Beispiel nach Kaffee. Die Blutwerte ergaben einen Mangel an Selen und Vitamin D, Eisen, Zink und Vitamin B12. Die Substitution habe ich bereits begonnen. Aber der zweite Befund wirft viel mehr Fragen bei mir auf. Habe ich eine Histaminerkrankung, eine Mastozytose oder das Mastzellenaktivierungssyndrom? Was kann ich unternehmen? Und nochmal zum Mundgeruch. Kann eine Darmpilzerkrankung Mundgeruch verursachen? Kann er nach der Kur wieder auftreten? Ich überlege, als nächstes eine Darmsanierung anzugehen. Was halten Sie davon? Herzliche Grüße, Sandra.
Ja. Ja, erstmal, ne, das ist eine sehr komplexe Geschichte und trotzdem möchte ich alle einladen, jetzt da mitzudenken, mitzuhören, weil das einfach ein Beispiel ist, wie doch sehr, sehr viel zusammenhängt. Also erstens mal, ein Mundgeruch hat mit einer klassischen Mastzellaktivierung, Mastozytose per se nichts zu tun. Die Mastzellaktivierung bedeutet, dass sich Zellen des Immunsystems ja einfach zu forsch aktiv zeigen, Histamin ausstoßen, durch welche Irritation auch immer, durch Stress, durch ein Herpesvirus, durch ein Candida-Virus, durch einen Fischbandwurm vom Sushi und so weiter. Ich meine, das ist ja auch keine Rarität, dass man sich gerade bei Rohkost oder schlecht durchgebratenen Sachen oder auch bei Salat sind auch viele bakteriell-parasitäre Belastungen, Toxoplasmen und so weiter möglich. Das wird nur immer so gerne ausgeblendet. Ja. Ich möchte Sandra, unserer Hörerin, erstmal Mut machen, dass sie jetzt nicht in die Verzweiflung geht. Aber was ich ganz, ganz stark vermute, ist, dass sie eine Darm-Immunachsen-Störung hat. Natürlich können da auch, weil Darm und Immunsystem ja quasi eine Mannschaft bilden, können da auch die Mastzellen mit involviert sein. Und deswegen wäre das auch eine ideale Begründung für ihre Nährstoffdefizite. Dann hat sie ja geschrieben, sie hat niedrige Neutrophile und niedrige Leukozyten. Was bedeutet das? Das sind weiße Blutkörperchen. Plus ihr Symptom Infektlabilität deutet darauf hin, dass sie eine vermutlich geschwächte Immunität hat. Und das haben wir sehr oft bei chronischen Entzündungen, zum Beispiel im Darm oder, wie bei ihr ja auch, bei einer vermutet hohen Viruslast. Zum Beispiel manche Menschen haben hohen Epstein-Barr-Titer, manche Menschen haben hohen Herpes-Titer, viele haben noch zig andere Titer hoch. Und auch der weiße Zungenbelag und der Mundgeruch sprechen für eine Dysbiose, bei der ganz oft natürlich Candida, Pilze, aber auch andere Pilze und Bakterien beteiligt sein können. Und jetzt kommt meine These zu ihrem Mundgeruch. Gerade diese Pilze, Bakterien, vielleicht auch Parasiten. Ich meine, an Erdbeeren, die schlecht gewaschen sind, wie viele Menschen haben auch Ascariasis, ja? Das kann man ja im Blutserum auch mal testen, auch solche Infektionen produzieren oft flüchtige Schwefelverbindungen. Und das ist dann eine Ursache für Mundgeruch.
Wir unterbrechen kurz für eine Werbepause. Unser heutiger Werbepartner ist Physiogel. Deshalb zuerst meine Frage. Was ist dir bei der Hautpflege persönlich wichtig? Sind es die Inhaltsstoffe? Willst du eine schnelle Beruhigung oder muss sie eher alltagstauglich sein? Ich würde sagen, alle drei Punkte treffen bei mir zu. Aber gerade steht tatsächlich die schnelle Beruhigung ganz oben. Vor allem die Haut an den Schienbeinen ist es bei mir. Die fängt nämlich immer dann an zu jucken, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann. Und dann hört das auch so schnell nicht auf. Ein ziemlich blödes Gefühl, weil das Kratzen dann ja auch nur kurzzeitig Abhilfe schafft. An dieser Stelle kommen von Physiogel die Calming Relief AI Creme ins Spiel. Es ist nämlich wichtig, die Haut nicht erst zu unterstützen, wenn es juckt und brennt, sondern auf Pflege zu setzen, die vorher schon zum Einsatz kommt und zu deiner Haut passt. Die Calming Relief AI Creme gibt deiner Haut genau die Pflege, die sie braucht, um dauerhaft beruhigt zu sein. Physiogel nutzt dabei die Biomimetik-Technologie. Kurz gesagt, die Creme ahmt die natürliche Struktur deiner Haut nach und hilft ihr so, deine Hautbarriere wieder zu stärken und zu regenerieren. Das sorgt für die Beruhigung, die du brauchst, um den Kopf wieder frei zu haben für das, was gerade wichtig ist. Du kannst dich dabei auf über 30 Jahre klinisch fundierte Expertise verlassen. Die Creme ist cortisonfrei, verzichtet auf potenziell reizende Inhaltsstoffe und nimmt deine Haut spürbar den Stress. Probier es doch einfach mal aus und überzeug dich von der Physiogel Calming Relief AI Creme. Jetzt deine Gratisprobe anfordern. Den Link und alle Infos dazu findest du in unseren Shownotes.
Da wird sie dann auch nichts in der Magenspiegelung sehen und der Zahnarzt wird sich verrückt suchen. Ja? Mhm. Ich glaube, es ist eher ein Problem, was mit dem Immunsystem zu tun hat, im Darm zu verorten ist. Die Mastzellaktivierung ist quasi das Bauernopfer, aber nicht die Ursache. Die Ursache ist auch diese nicht konsistent gute Immunabwehr. Und deswegen, wenn dann Stress ist und sie so und so vielleicht auch mal viel Zucker isst, bricht das System nicht so oder bricht etwas mehr zusammen. Und dann kommt es zu den Überwucherungen. Was ich mir auch noch überlegt habe als begeisterter Medizindetektiv, ist die Besserung nach einer Einnahme von Präparaten, die den Darm stärken, also zum Beispiel Myrrhe, Kamille, sind ja stark anti-entzündlich, sind für mich ein klares Indiz, dass der Darm hier der Schlüssel ist, auch der Schlüssel, um ihr zu helfen. Also ich wäre geneigt, ihr zu empfehlen, natürlich die Diagnostik zu machen auf eine Mastzellaktivierung. Da nimmt man ja Blutwerte ab und Urinwerte ab, also 24-Stunden-Urin. Ist da eine gängige Analyse. Ich würde weiter an dem Darm arbeiten. Man kann eine gezielte kleine Stuhluntersuchung machen. Vor allen Dingen würde ich Pilze versuchen zu testen, Entzündungsmarker aus dem Darm zu testen, wie Calprotectin. Und ich würde mehr in Richtung Infektionen denken, ja, Darmparasiten und so weiter. Und da muss man wirklich wissen, ganz viele Dinge lassen sich nicht über den Stuhl abklären, sondern müssen im Blut getestet werden. Ja, es gibt ja auch ganz häufige Erreger wie Plastocystis hominis, haben sehr, sehr viele Menschen im Darm. Ist meistens auch jetzt nicht das große weltbewegende Thema, muss man nicht immer therapieren. Aber das ist natürlich eine Bremse für Gesundheit. Und wenn sie lebenslang sehr viel Rohkost gegessen hat oder auch sehr viel Sushi und so weiter, das ist halt ne, auch immer möglich eine parasitäre Quelle. Und dann würde ich natürlich schauen, dass sie die gemessenen Nährstoffmängel konsequent substituiert und natürlich auch schaut, ob das geht, weil wenn der Darm noch der Schwachpunkt ist, hat man es manchmal ein bisschen schwerer mit der Substitution. Und dann würde ich die Darmsanierung, wie ich sie ja sehr, sehr detailliert im Energy-Buch beschreibe, wirklich auf den Weg bringen. Schauen, dass ich meine Entgiftung fördere, den Leberaufbau stärke, weil je besser die Leber, umso besser der Darm. Wie repariere ich die Darmschleimhautbarriere? Ich denke, dann wird es ihr nach und nach besser gehen können. Und ich würde auch die Zungenreinigung zum Beispiel mit so einem Kupferreiniger weitermachen, weil das auch noch besser wirkt. Öl ziehen kann sie überlegen, aber nicht jetzt den Mund mit hier aggressiven Mundspülungen begurgeln, ja. Und was ich auch noch als Tipp hätte, morgens nicht in den Tag starten, schon mit einem Schluck Wasser das runtertrinken, weil nachts bilden sich ja viele Bakterien im Mund, sondern lauwarmes Wasser, einen Teelöffel Kochsalz auflösen und dann mal so 10, 15 Sekunden den Rachen ausgurgeln. Damit, wenn sie ihren ersten Schluck Wasser trinkt oder ihr erstes Kaffeegetränk trinkt, nicht den ganzen bakteriellen, ich sag mal, Schmodder wieder in den Magen-Darm-Trakt spült, sondern dass da oben auch eine gewisse Reinigung erfolgt. Auch hilfreich kann sein, sowas wie Oregano-Kapseln und Schwarzkümmelöl, Wermut-Tee, alles Dinge, die, ich sag mal, Darminfekte nicht so gerne mögen. Und Pilze wird man am besten los durch eine ganz streng zuckerfreie und vor allen Dingen auch süßstofffreie Ernährung mit viel Gemüse, Fisch, möglichst keine Brot-, Getreidesachen, ne? Weil das lieben die auch. Also je, wenn dann sehr viel Vollkornbrot gegessen wird, wird man einen Hefepilz jetzt nicht unbedingt los, ne?
Ja, wahnsinnig viele Tipps, aber es ist auch ein wahnsinnig kompliziertes Thema und wir hoffen sehr, dass Sandra, dass du das bald in den Griff bekommst. Das ist ja wirklich ja, sehr unangenehm.
Ja, kann mir das sehr gut vorstellen, aber ich glaube, da wird ein Schuh draus.
Viele wertvolle Tipps von dir, Anne. Danke.
Gerne.
Deine letzte Patientin für heute ist Marion. Ich würde gerne wissen, was Sie zu CBD-Tropfen sagen. Ich würde sie gerne mitten in der Nacht anwenden, da ich leider oft aufwache, nicht mehr einschlafen kann und morgens entsprechend müde bin. Würden diese Tropfen zum Wiedereinschlafen helfen? Manche sagen, sie machen Leberschäden. Kann ich sie bedenkenlos nehmen oder bin ich dann morgens richtig gaga? Falls ja, in welcher Dosierung und auch über einen längeren Zeitraum?
Also erstens mal vielen Dank für die schöne Frage. Ich würde natürlich auch immer hinterfragen, warum wacht Marion nachts mehrmals auf? Muss sie zum Beispiel zur Toilette gehen? Gibt es irgendeine ursächliche Geschichte, die man noch nicht bedacht hat? Auch eine Geschichte, die man bedenken muss, sind beim nächtlichen Aufwachen unerkannte Blutzucker-Dysbalancen. Das kann einen auch aufwachen lassen, also ein gefährlicher Blutzucker, Unterzuckerung. Das würde ich ihr einfach mal noch zurufen, bevor man sagt, juhu, ich besorge mir jetzt was und schmeiß was ein oder so. Was auch ein Klassiker ist bei häufigen Aufwachen, ist die Perimenopause oder wenn man eine stressige Lebensphase hat. Und hier kann CBD in der Tat ein sanfter Helfer sein. Also CBD steht ja für Cannabidiol und das macht im Gegensatz zu THC, dem Tetrahydrocannabinol, eben nicht high. Es ist deswegen auch frei verkäuflich und es hat in seiner Hauptwirkung entspannende, entzündungshemmende, angstlösende und schlaffördernde Wirkung, während das THC ja wirklich berauschend ist und schmerzlindernd und appetitanregend. Also hier könnte man schon da sagen, dass eine CBD-Einnahme sanfter wirkt und ideal für eine alltägliche Unterstützung ist, vor allen Dingen bei dem nächtlichen Aufwachen, wie es unsere Hörerin beschrieben hat. Und ich würde ihr das aber in dieser sanften Variante empfehlen. Also THC ist ja deutlich stärker und wird in Deutschland ausschließlich als medizinisches Cannabis auf Rezept verordnet. Und typische Indikationen sind da chronische Schmerzen oder Spastik bei Multiple Sklerose, Übelkeit bei Chemotherapie. Ich muss aber auch sagen, ich hatte mal eine junge Patientin, als ich noch als Ärztin damals in Berlin in einem Lehrkrankenhaus der Charité gearbeitet hatte. Und das war eine junge, ich glaube 17-, 16-jährige junge Frau, Mädchen, die regelmäßig gekifft hat. Und die hatte wirklich eine durch THC ausgelöste Vaskulitis bekommen. Also eine Entzündung von Gefäßen. Aber das ist natürlich jetzt, und ich will einfach nur mal warnen, von diesem, ja, unreflektierten Rauschmittelgebrauch. Sie hat das ganz, ganz regelmäßig gemacht. Und da haben wir sogar auch das damals publiziert. Und das ist aber immer klar abzugrenzen zu diesem harmloseren und ja doch besser verträglichen CBD. Ne? Also deswegen bin ich ja auch immer dafür, dass man weiß, was man tut. Und gegen jetzt ein sanftes Cannabinoid, wie man das CBD nennt, spricht da nichts. Und sie ist da auch nicht in Gefahr, Nebenwirkungen als Risiko zu sehen. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und auch das Abhängigkeitspotenzial im Gegensatz zu THC ist sehr gering. Und ja, sie kann es ja probieren. Ich wäre auch dafür, dass man auch noch über Magnesium nachdenkt und natürlich auf die Ursache guckt.
Gut, vielen Dank, Anne.
Sehr gerne.
In der nächsten Folge haben wir Frauengesundheit mit dem Fokus auf die Verhütung im Programm. Und das ist auch was für unsere männlichen Zuhörer versprochen. Bewertet uns gerne da, wo ihr uns hört, zum Beispiel auf RTL Plus. Und eure Fragen schickt ihr uns an podcast@docfleck.com. Bis nächsten Mittwoch.
Bis nächsten Mittwoch. Empfehlt uns weiter und macht was draus.
Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung.